Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio Dieres.
Unsere Themen: Der Arbeitnehmerverband Travail Suisse will höhere Löhne und macht Druck auf die Arbeitgeber. Mit welchen Chancen? Wir fragen nach. Im Nordwesten von Pakistan sind mehr als 2 Millionen Menschen von den Überschwemmungen betroffen, schätzt das Rote Kreuz. Für 7 russische Regionen ruft die Regierung in Moskau wegen der anhaltenden Waldbrände den Notstand aus. Außerdem kapitalistische Gehversuche in Kuba, Protest gegen Rohstoffkonzerne in Australien mit prominenter Hilfe aus Übersee und Bäuerin, warum das in der Schweiz plötzlich wieder ein Traumberuf ist. Echo der Zeit. Am Mikrofon sind Philipp Scholkmann und Karin Britsch mit den Nachrichten.
Die Arbeitgeber halten eine generelle Lohnerhöhung derzeit nicht für nötig. Die Schweiz habe die Krise zwar überstanden, aber viele Unternehmen hätten noch Probleme. Der Arbeitgeberverband reagiert damit auf Forderungen von Travail Suisse und den angeschlossenen Gewerkschaften. Sie wollen für nächstes Jahr den vollen Teuerungsausgleich und eine Lohnerhöhung, je nach Branche, zwischen 1,5% und 3%. Travail Suisse argumentiert zudem, für die Manager sei die Krise schon lange vorbei. Sie würden in diesem Jahr aber trotzdem 20% mehr erhalten. Die Schweizer Industrie erholt sich inzwischen so gut von der Krise, dass wieder Lieferengpässe auftreten. Das zeigt eine Umfrage des Verbands für Materialwirtschaft und Einkauf bei dessen Mitgliederfirmen. Die Lieferfristen hätten sich im Juli nochmals verlängert, heißt es. Die Produktion erreiche annähernd wieder das Niveau von Mitte 2006. Dennoch sind die Unternehmen immer noch vorsichtig bei der Einstellung von neuem Personal. Wegen der heftigen Monsunregen sind im Norden Pakistans Zehntausende von der Außenwelt abgeschnitten und warten auf Hilfe. Diese ist allerdings sehr schwierig, weil viele Verkehrswege unterbrochen sind. Mit Helikoptern werden die Menschen mit Zelten und Hygieneartikeln versorgt. Das Internationale Komitee vom Roten Kreuz geht von 2,5 Millionen Betroffenen aus. Viele hätten alles verloren. Eine Entspannung der Lage ist vorerst nicht abzusehen. Die Meteorologen sagten für die Region weitere Regenfälle voraus. Die Behörden befürchten, dass die Zahl der Opfer noch steigen wird. Bisher wurden etwas mehr als 1100 Leichen geborgen. Israel akzeptiert, dass der tödliche Angriff des israelischen Militärs auf eine Gaza-Hilfsflotte im Mai von der UNO untersucht wird. Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu habe UNO-Generalsekretär Ban Ki-moon entsprechend orientiert, teilte ein Regierungssprecher mit. Es ist das erste Mal, dass Israel sich an einer Untersuchung der Vereinten Nationen gegen sich selber beteiligt. Die Untersuchungskommission soll gemäß dem Vorschlag von Ban Ki-moon vom früheren neuseeländischen Premierminister Geoffrey Palmer und von Kolumbiens abtretenden Präsidenten Alvaro Uribe geleitet werden. Die verheerenden Wald- und Torfbrände in Russland sind nach wie vor nicht unter Kontrolle. Zehntausende Brandhelfer bekämpfen unzählige Feuer. In 7 Regionen wurde der Notstand ausgerufen. Bisher haben mindestens 34 Menschen wegen der Flammen ihr Leben verloren. Gemäß den Behörden könnte diese Zahl noch steigen. In Russland herrscht zurzeit die größte Hitze der letzten 130 Jahre. Heute wurden zum Teil 44 Grad gemessen. Wegen der schwierigen Wirtschaftslage in Kuba will die kommunistische Führung künftig etwas mehr Privatwirtschaft zulassen. Vor dem Parlament kündigte Präsident Raúl Castro an, dass Kubaner künftig kleine Geschäfte betreiben dürfen und auch Arbeitskräfte beschäftigen können. Im Gegenzug soll der Personalbestand im Staatssektor reduziert werden. Allerdings nannte Castro keine konkreten Zahlen. Der Stadtpräsident von Duisburg, Adolf Sauerland, ist nach dem Love Parade-Unglück nach wie vor nicht bereit, zurückzutreten. Er werde nicht gehen, bevor die etwaige Verantwortung seiner Stadtverwaltung klar sei, heißt es in einer schriftlichen Erklärung. Sauerlands Rücktritt wird seit der Massenpanik vom vorletzten Samstag reihum gefordert. Duisburger Bürger sammeln seit dem Wochenende Unterschriften für die Abwahl und Politiker wollten ein Absetzungsverfahren einleiten. Am Roten Meer sind die israelische Stadt Eilat sowie die jordanische Stadt Aqaba von Raketen getroffen worden. Die israelische Polizei vermutet, dass sie in Ägypten abgeschossen wurden. In Eilat sei kein Schaden entstanden, sagte ein Polizeisprecher. In Aqaba hingegen wurde ein Hotel getroffen. 4 Personen wurden verletzt, wie der jordanische Innenminister mitteilt. Die Nachrichtenagentur AFP meldet inzwischen, einer der Verletzten sei gestorben. Die Tourismusorte Eilat und Aqaba liegen direkt nebeneinander an der israelisch-jordanischen Grenze. Vor der Küste Somalias haben Piraten einen Frachter überfallen. Das Schiff sei in einem Gebiet gekapert worden, das von Soldaten der EU-Mission Atalanta kontrolliert werde und daher als relativ sicher gelte, sagte ein Sprecher der Atalanta-Mission. Wie es den 23 Besatzungsmitgliedern geht, ist nicht bekannt. Der Versuch sei gescheitert, mit ihnen Kontakt aufzunehmen, hieß es. Der überfallene Frachter war mit Zement beladen und unter der Flagge Panamas unterwegs. Die UNESCO hat 20 neue Städte zum Welterbe erklärt. Neu zum Kulturerbe gehören etwa ein historisches Gefangenenlager in Australien und das Bikini-Atoll im Pazifischen Ozean, wo in den 40er und 50er Jahren Atomwaffentests durchgeführt wurden. Neues Naturerbe sind unter anderem die Vulkanlandschaft auf der französischen Insel La Réunion im Indischen Ozean und das zentrale Hochland in Sri Lanka. Insgesamt stehen nun 910 Städten auf der UNO-Welterbe-Liste. Der Status soll gewährleisten, dass bedeutende Städte erhalten bleiben. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index schloss bei 6.322 Punkten plus 2%. In New York steht der Dow Jones Index bei 10.662 Punkten plus 1,9%. Der Euro wird zu 1,3676 gehandelt, der Dollar zu 1,0376. Das Wetter. Heute Abend gibt es Gewitter und teils kräftigen Regen. Morgen regnet es im Norden noch ab und zu. Dazwischen scheint besonders im Flachland und im Wallis auch die Sonne. Im Süden wird es rasch sonniger. Die Höchsttemperatur liegt im Norden bei 22, im Süden bei 30 Grad. Am Mittwoch scheint trotz Wolkenfeldern zeitweise die Sonne. Im Norden werden 24, im Süden 27 Grad erreicht.
Sie hören Echo der Zeit auf Schweizer Radio DRS mit diesen weiteren Themen. Mehr Lohn ist möglich und nötig, sagen die Gewerkschaften und sagen auch die Arbeitgeber oder doch fast. Putin verspricht schnelle Hilfe, doch die Brände in der russischen Provinz könnten sich noch ausweiten. Sozialismus mit Anreizen. Raúl Castro versucht mit Anleihen beim Klassenfeind die kubanische Staatswirtschaft anzukurbeln. Apokalyptische Szenarien, wie die australischen Rohstoffkonzerne die Politiker in die Knie zwingen wollen. Dann, ein deutscher Medienzar hat genug vom Balkan und Sehnsucht Natur, warum Bäuerin plötzlich wieder ein gefragter Beruf ist. Es geht offenbar wieder aufwärts. Ungewisse Aussichten sieht zwar die Notenbank in Washington für die amerikanische Wirtschaft. Hierzulande waren die jüngsten Indikatoren aus der Industrie aber alle überraschend positiv. In dem Klima eröffnet Travail Suisse die Lohndiskussion fürs nächste Jahr. Travail Suisse ist einer von 2 Dachverbänden der Schweizer Arbeitnehmerorganisationen. Und der Verband will mehr Geld für die Arbeiter und Angestellten. Mit welchen Argumenten und mit welchen Chancen? Ich sprach über die Lohnperspektiven mit dem Direktor des Schweizerischen Arbeitgeberverbands, Thomas Daum, und mit Susanne Blank, der Verantwortlichen für Volkswirtschaft bei Travail Suisse. An Sie die erste Frage. Reallohnerhöhungen von 1-2% sind möglich, sagt Travail Suisse. Ist die Krise tatsächlich schon so weit ausgestanden?
Effektiv ist es so, dass sich die Schweizer Wirtschaft bereits im letzten Jahr wieder auf den Wachstumspfad zurückbegeben hat. Und auch sind die Aussichten für das laufende Jahr und für das kommende Jahr sehr positiv. Die Wirtschaftsprognoseinstitute haben bereits immer wieder die Prognosen nach oben korrigiert. Also die Aussichten sind und bleiben sehr positiv.
Herr Taum, positive Aussichten, das rechtfertigt Lohnerhöhungen. Haben die Gewerkschaften da nicht recht? Die Aussichten sind positiver, als wir vor einem Jahr rechnen mussten. Aber wenn Frau Blank sagt, sie seien sehr gute Aussichten, dann möchte ich das doch etwas relativieren. Wir sind auf einem Wachstumspfad, aber auch dieser Wachstumspfad ist mit erheblichen Risiken noch verbunden. Sie haben eben die USA angesprochen, wir haben andere Risiken, die wir berücksichtigen müssen. Und niemand weiß, ob in einem Jahr wirklich das sich so positiv entwickelt hat, wie wir jetzt alle hoffen und zum Teil auch denken.
Aber gerade heute kam die Meldung, es gibt sogar Lieferengpässe in Teilen der Industrie. Die Nachfrage ist derart wieder.
Es ist in der Tat so, dass sehr viele Industrieunternehmungen massiv mit den Produktionskapazitäten runtergefahren sind, weil eben auch die Umsätze, die Nachfrage massiv eingebrochen sind. Ich möchte aber auf den mathematischen Zusammenhang hinweisen, wenn wir einen Einbruch hatten von zum Teil bis 50%, dann muss man 100% wieder zulegen, um auf den gleichen Stand zu kommen wie vor dem Einbruch. Und viele Unternehmungen sind noch weit von einer solchen Kompensation entfernt.
Und Lohnerhöhungen würden das abwürgen, sagen Sie?
Ich glaube, man darf auch da nicht weder negativ noch positiv verallgemeinern. Es gibt Unternehmungen, die können Löhne erhöhen. Die werden auch mit positiven Aussichten in den nächsten 12 oder 24 Monate blicken können. Und es gibt andere Unternehmungen, wo das sehr schwierig ist. Und Travis Swiss hat das verdankenswerterweise mindestens angetönt. Wir müssen differenzieren nach Branchen, nach Unternehmungen. Und unseres Erachtens immer, wenn die Zielkonflikte sich einstellen, der Beschäftigung den Vorrang geben vor Lohnerhöhungen.
Wo sind denn da die Spielräume, in welchen Branchen, wo sind Sie am größten?
Also für uns ist ganz klar, dass es den Teuerungsausgleich braucht für das nächste Jahr. Wir werden eine Teuerung haben von rund 1% per Ende 2010 und diese Teuerung, die muss über alle Branchen hinweg ausgeglichen werden. Es ist ganz wichtig, dass dieser Kaufkraftverlust ausgeglichen wird. Und darüber hinaus, und das ist so, die zahlreichen Prognoseinstitute haben das bestätigt, das Wachstum ist breit abgestützt. Es ist auch robust, ich spreche nicht von sehr gut, aber es ist wirklich robust. Darüber hinaus gibt es bei sehr vielen Branchen Luft und Spielraum. Beispielsweise das Gewerbe, insbesondere auch das Bauhaupt- und das Baunebengewerbe, die wurden von der Krise kaum berührt. Es gibt sogar jetzt wieder Arbeitskräftemangel in diesen Branchen und da ist sicherlich eine gute Lohnerhöhung von 1-2% real angesagt.
Könnte man sich da finden, Teuerungsausgleich überall und Reallohnerhöhungen zum Beispiel beim Baugewerbe?
Auch die Teuerung muss ja verdient werden und jede Lohnerhöhung bringt den Unternehmungen Kosten. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass es einzelne Unternehmen gibt, die selbst mit dem Ausgleich der Teuerung erhebliche Probleme haben. Und die Ausgleichszahlungen für die Teuerung, die schränken ja dann auf der anderen Seite auch die Spielräume ein, um individuelle Lohnerhöhungen zu gewähren. Frau Blank hat eben darauf hingewiesen, dass da und dort Mangelerscheinungen bei der Arbeitskräfteversorgung festzustellen sind. Da braucht die eine oder andere Unternehmung auch Spielräume für individuelle Lohnanpassungen. Und letzten Endes ist das immer etwas theoretisch auf Spitzenverbandebene, diese Diskussion zu führen. Es muss an der Front, es muss in den Branchen durch die Sozialpartner, in den Unternehmungen durch die Sozialpartner die Lage beurteilt werden und dann auch über die entsprechenden Lohnanpassungen für das nächste Jahr entschieden werden.
Wenn ich Ihnen so zuhöre, das klingt ganz versöhnlich. Einen heißen Lohnherbst wird das kaum geben.
Also ich bin es mir gewohnt, wenn, und das Herr Daum ist heute sehr moderat, was mich natürlich sehr freut, aber wir sind es gewohnt, wenn die Gewerkschaften mit Lohnforderungen kommen, dann entgegnen die Arbeitgeber immer, die Krise, wir stecken noch mitten in der Krise oder die Krise haben wir kaum hinter uns gebracht oder sie besteht schon wieder bevor. Also ich denke, es gibt nicht einen gemütlichen Lohnherbst, aber für mich ist es ganz klar, diese Lohnerhöhungen sind verdient. Auch deshalb, weil in der Phase der Hochkonjunktur zwischen 2004 und 2008 das Bruttoinlandprodukt um 14% gestiegen ist und die Arbeitnehmenden einen Lohnrückstand haben, weil ihre Löhne sind gemäß Lohnindex nur um 0,5% gestiegen im gleichen Zeitraum.
Auf der anderen Seite muss man die Beschäftigungsentwicklung ansehen und ich glaube, auch die Arbeitnehmenden werden primär interessiert sein, einen Job zu haben. Unsere Priorität ist ganz klar auf dieser Ebene angesiedelt. Es das wird uns, einen schwierigen.
Das, stimmt, das war bei uns im letzten Jahr, haben wir auch gesagt, wir sind einverstanden. Ja, wir waren sogar einverstanden mit Nullrunden.
Das ist anerkennenswert. Ja.
Aber andererseits muss man jetzt sagen, der Wirtschaft geht es gut und viele Unternehmen produzieren jetzt mit dem bestehenden Personalbestand, also quasi die Arbeitsproduktivität des Einzelnen nimmt zu. Und dieser Effort, der muss jetzt auch honoriert werden.
Sie vergessen aber, Frau Blank, oder mindestens haben Sie das jetzt nicht erwähnt, dass letztes Jahr völlig paradoxerweise die Reallohnerhöhung so hoch war wie seit Jahren nicht mehr. Das hat damit zusammengehangen, dass man Ende 2008 auf 2009 noch sehr starke nominale Lohnerhöhung gewährt hat, die Teuerung relativ gering beziehungsweise sogar negativ war. Genau, genau. Also Sie müssen mehrere Jahre miteinander berücksichtigen. Und wie gesagt, wir haben überhaupt nichts dagegen, dort Lohnerhöhungen zu gewähren, wo das wirklich auch möglich ist. Das ist aber differenziert vor Ort in den Unternehmungen, in den Branchen zu beurteilen.
Lohnerhöhungen womöglich. Sie sagen vom Gewerkschaftsdachverband aus Lohnerhöhungen aber auch, weil sie nötig sind. Was meinen Sie damit?
Wir gehen davon aus, also es war ja bisher so, dass der private Konsum, und das hat Herr Daum gerade angesprochen, der private Konsum, der war auch während der Krise äußerst robust und der hat uns eigentlich über die Krise hinweg gerettet. Also Gott sei Dank waren die Lohnerhöhungen im Jahr 2009 gut. Das hat uns über die Krise gerettet.
Mit anderen Worten,
der private Konsum ist weiterhin auch die wichtigste Stütze des Wirtschaftswachstums und deshalb fordern wir wirklich Lohnerhöhungen, dass der Aufschwung so auch gestärkt werden kann.
Höhere Löhne, damit die Leute mehr einkaufen und damit die Wirtschaft ankurbeln. Ist das ein Argument?
Man muss zur Kenntnis nehmen, dass das Kaufkraftargument die eine Seite der Medaille darstellt, auf der anderen Seite der Medaille sind die Kosten für die Unternehmungen. Wenn eine Unternehmung sich das leisten kann, wenn die Situation dergestalt ist, dass man Lohnerhöhungen gewähren kann, dann ist das gut, dann hat niemand etwas dagegen. Auf der anderen Seite darf man aber nicht das Kaufkraftargument so forcieren, dass die Unternehmen dann kostenmäßig überfordert werden. Kommt dazu, dass die Kaufkraft in der Schweiz, weil wir sehr stark importabhängig sind, nicht zum selben Teil im Inland bleibt wie beispielsweise in USA oder in anderen großen Volkswirtschaften. Ein erheblicher Teil der Kaufkraft geht wieder ins Ausland, wenn Sie einen Computer kaufen, wenn Sie ein Auto kaufen oder ähnliche Dinge. Also muss man das Kaufkraftargument für die schweizerischen Verhältnisse etwas relativieren.
Thomas Daum, der Direktor des Schweizerischen Arbeitgeberverbands, und Susanne Blank, die Verantwortliche für Volkswirtschaft bei Travail Suisse. Ganze Dörfer sind niedergebrannt, mehr als 30 Menschen gestorben. In Russland lodern die Wald- und Torfbrände weiter. Die Regierung in Moskau rief heute die betroffenen Regionalgouverneure zu einer Krisensitzung zusammen. In einigen Regionen gilt der Notstand, so etwa in der Region Moskau, in Nischni Nowgorod und in Woronesch im Süden des Landes. Und die Rekordhitze, unter der das Land seit Wochen leidet, dürfte anhalten. ARD-Korrespondent Stefan Lark.
Den Menschen aus den betroffenen Brandgebieten steht das Entsetzen immer noch ins Gesicht geschrieben. Von ihren Dörfern ist nichts geblieben. Unaufhaltsam brannte die Feuerwalze alles nieder. In der russischen Provinz sind viele Häuser aus Holz gebaut. Sie fangen daher besonders schnell Feuer. Nur mit Glück konnten die Menschen dem Inferno entkommen. Hier konnte man sich eigentlich nicht retten, unter keinen Umständen. Man hatte das Gefühl, in einem Krater zu sitzen. Es war schrecklich. Nur dank der Ikone haben wir überlebt, berichtet eine tiefgläubige Frau aus der Region Woronesch. Das Gebiet befindet sich ca. 500 Kilometer südlich von Moskau. Dort sind die Brände besonders schlimm. Sie und ihr Mann lebten bislang von der Landwirtschaft. Nun hat die Familie alles verloren. Vergeblich kämpften sie bis zum Schluss um ihr Hab und Gut. Ich habe ständig die Kartoffelplantage gewässert. Als das Feuer anfing, hat es zunächst einen Umweg genommen, über den trockenen Boden zum Nachbarn. Eigentlich haben uns die Kartoffeln das Leben gerettet. Bislang sind nach offiziellen Angaben den Bränden 34 Menschen zum Opfer gefallen. Weit über 7000 Feuer sind im ganzen Land ausgebrochen. Über 14 Regionen wurde der Ausnahmezustand verhängt. Auch wenn nun 240.000 Helfer im Einsatz sind und pausenlos Löschflugzeuge fliegen, angesichts des Ausmaßes der Katastrophe sind viele Menschen dennoch auf sich allein gestellt. Unser Haus hat an drei Stellen gleichzeitig Feuer gefangen. Mein Sohn hat seine kleine Tochter gerettet und sie zuerst in Sicherheit gebracht. Dann wollte er noch wichtige Dokumente holen, aber es ging nicht mehr. Der Eingang stand bereits in Flammen. Den Opfern der Katastrophe versprach Premierminister Putin medienwirksam schnelle Hilfe und Entschädigung. So soll jede betroffene Person umgerechnet 5.000 Euro erhalten. Für diejenigen, die buchstäblich alles verloren haben, ist dies nicht gerade viel. Bereits ab heute werden zusätzlich kleinere Beträge Soforthilfe ausgezahlt, damit die Menschen das Nötigste für die nächsten Wochen kaufen können. Zuerst müssen wir die Kinder auf die Schule vorbereiten. Für das Essen brauchen wir auch noch ein wenig Geld. An den versprochenen Wiederaufbau der Häuser zu denken, ist jetzt noch zu früh. Schließlich sind die Brände längst noch nicht unter Kontrolle. Zivilschutzminister Shoigu warnte davor, dass sich die Situation in zahlreichen Gebieten noch verschlimmern könnte. Und auch die Wettervorhersage bietet keinen Grund zur Hoffnung. Der heißeste Sommer seit 130 Jahren hält Russland weiterhin in Atem. Auch für die nächsten Tage wurden Temperaturen von bis zu 40 Grad vorhergesagt.
Kuba bewegt sich langsam, aber es bewegt sich. In der Nacht auf heute hat Kubas Staatschef Raúl Castro angekündigt, mehr wirtschaftliche Privatinitiative zuzulassen. Kubanerinnen und Kubaner sollen künftig kleine Geschäfte betreiben und auch Arbeitskräfte beschäftigen dürfen. Wie weit diese versprochenen Freiheiten aber tatsächlich gehen werden und wie weit sie die kubanische Wirtschaft anschieben, ist offen. Auslandredaktor Franco Battel.
Private Kleinunternehmer dürfen in Zukunft Angestellte haben, erklärte Raúl Castro in seiner Rede. Nach einer Umwälzung klingt das nicht, ist es auch nicht, aber Dimas Castellanos staunt trotzdem. Castellanos ist ein regimekritischer Philosoph und lebt in Havanna. Die neuen kleinen Freiheiten auf Kuba haben einen handfesten Hintergrund. Die kubanische Staatswirtschaft ist defizitär. Rund 11 Millionen Kubanerinnen und Kubaner gibt es und ganze 4 Millionen von ihnen haben einen staatlichen Arbeitsplatz. Viele dieser Stellen sind unnütz und vor allem der Staat kann die Löhne nicht mehr bezahlen. Von den 4 Millionen Staatsstellen wird 1 Million verschwinden müssen, hat Castro schon vor ein paar Monaten angekündigt. Und damit all diese Leute nicht auf der Straße stehen, lockert die Regierung Castro nun die Beschränkungen für private Unternehmer. Ein Bruch mit dem sozialistischen System sei das aber nicht, sagt Castellanos, denn das Gesetz, das die Details regeln werde, kenne man noch nicht. Eines sei aber sicher, es werde harte Auflagen geben.
Sencillamente vienen los límites y además en los impuestos van a ser muy altos para evitar el enriquecimiento. Por ahí creo que van a apretar mucho por los impuestos.
Der Staat werde den Kleinunternehmern mit Sicherheit hohe Steuern auferlegen. Das heißt, die Regierung werde darauf schauen, dass sie die Gewinne abschöpfe. Auf Kuba soll auch in Zukunft niemand reich werden. Dass neue Freiheiten auf Kuba, und mögen sie nur klein sein, einiges bewirken können, zeigt das Beispiel der Agrarreform vor 2 Jahren. Damals reagierte Castro auf die Ineffizienz der meisten landwirtschaftlichen Staatsbetriebe. Er ließ brachliegendes Staatsland an Private verpachten. Humberto Rios ist Agronom und hat in der Nähe von Havanna selber Staatsland zur Bewirtschaftung erhalten. Mit den ersten Erfahrungen ist er zufrieden.
De los 2 Millionen hectáreas prometidas, 1 Million. Y también se comenta que el 30-40%.
Die Hälfte des Brachlandes, rund 1 Million Hektaren, habe die Regierung bisher verteilt und 30-40% dieses Landes seien nun wieder fruchtbar. Allerdings, wie produktiv die Leute auf diesem Land arbeiten, das könne man noch nicht sagen, dafür sei es noch zu früh. Ein Resultat aber sehe er schon heute. Der Staat habe eine Pandora-Büchse geöffnet. Der Agronom Rios meint damit, mit der Verteilung von Staatsland habe die Regierung eine Entwicklung in Gang gesetzt, die wohl nur schwer zu stoppen sei. Weitere Schritte müssten nun folgen.
Significa que a la vez que te dan tierra, hay que buscar también una política de incentivos en términos que te den algunas facilidades para producir.
Die Leute, die das Land gepachtet haben, bräuchten nun Anreize, fleißig zu sein, Werkzeuge, einen Markt, wo sie ihre Produkte verkaufen könnten. Das Wichtigste aber sei,
yo creo que lo más importante es organizar un proceso, un programa de aprendizaje.
Ausbilden müsse man die Leute, denn oft fehle das Wissen, wie man mit einfachen Mitteln das Beste aus dem Land heraushole. Mehr Freiheiten für Kleinunternehmer auf Kuba. Es bewegt sich etwas. Auch die überfällige Entlassung politischer Gefangener ist ein Zeichen dafür. Bleibt abzuwarten, ob und wie die USA darauf reagieren. Mit dem nach wie vor geltenden Wirtschaftsembargo bestimmen die USA entscheidend mit, was auf Kuba läuft und was nicht.
Sie hören das Echo der Zeit von Schweizer Radio DRS. Weiter geht's hier mit Bodo Hombach, der genug hat vom Balkan, Joseph Stiglitz, der sich in die australische Rohstoffpolitik einmischt, und der Schweizer Bäuerin, die prächtig gedeiht. Die deutsche Watz-Gruppe gehört zu den führenden Medienkonzernen in 7 südosteuropäischen Ländern. Doch sie hat genug von der Region. Die Watz will sich nach und nach aus Südosteuropa zurückziehen, aus Rumänien und Serbien bereits bis Ende Jahr. Geschäftsführer ist der frühere deutsche Politiker Bodo Hombach. Und das Serbien-Geschäft will er verkaufen, weil dort der freie Wettbewerb nicht funktioniere. Walter Müller aus Belgrad.
Der Rückzug der großen Watz-Gruppe sei eine ganz schlechte Nachricht für Serbien, stellt Ivan Zvejic fest. Er ist Chefredaktor der unabhängigen Belgrader Nachrichtenagentur Beta.
It is not good news for Serbia when huge investor such as Watz is announcing that it will withdraw from Serbia.
Der Imageschaden für Serbien sei groß. Ganz anders sieht das jedoch der serbische Wirtschaftsminister Mlađan Dinkić. Für die Watz sei kein Platz in Serbien, sagte er kürzlich in einem Zeitungsinterview. Beta-Chefredaktor Zvejic hofft, dass nicht die ganze Regierung von derselben Kurzsichtigkeit geschlagen sei. Denn die deutsche Watz sei ein wichtiger Investor und deren Rückzug wirke negativ auf geplante Investitionen aus Deutschland, befürchtet Zvejic. Die Watz-Gruppe besitzt unter anderem 50% der wichtigsten und traditionsreichsten Zeitung Serbiens, der Belgrader Tageszeitung Politika. Die andere Hälfte gehört dem Staat. Der Konflikt mit Wirtschaftsminister Dinkić entzündete sich, als die Watz eine weitere populäre Tageszeitung zukaufen wollte. Der Kauf scheiterte und die Watz versucht nun, bisher investiertes Geld wieder rauszubekommen. Der deutsche Medienkonzern sei den heimischen Oligarchen ins Gehege geraten und habe sich dabei im serbischen Filz von Wirtschaft und Politik verfangen, stellt Beta-Chefredaktor Zvejic fest.
What's discovered those links between oligarchs, their very strong wish to keep their ownership in Serbian media.
Die enge Verflechtung zwischen Oligarchen und der politischen Macht vergifteten den Markt, klagte denn auch Watz-Geschäftsführer Bodo Hombach im heutigen Handelsblatt. Die Oligarchen oder Tycoons, wie sie in Serbien auch genannt werden, machten ihr Geld während den Balkankriegen und unter dem Regime von Slobodan Milošević. Nach dessen Sturz finanzierten einige der Tycoons die demokratischen Parteien, sicherten sich damit politisch ab und verdienten noch mehr Geld. Bodo Hombach und die Watz kamen mit dem Segen der damaligen Cinčić-Regierung nach Serbien. Denn Ministerpräsident Zoran Cinčić hatte in Deutschland studiert und pflegte gute Kontakte zu deutschen Regierungskreisen. Bodo Hombach war 1998 Chef des Bundeskanzleramtes. Danach wurde er EU-Sonderkoordinator des Stabilitätspaktes für Südosteuropa in Brüssel. Als Watz-Geschäftsführer ab 2002 konnte er auf ein gutes Netzwerk bauen, das er sich als Sonderkoordinator auf dem Balkan geschaffen hatte. Der Einstieg in das Zeitungsgeschäft Südosteuropas sah Hombach damals als Investition in die Zukunft. Er wolle mithelfen, dass sich diese Staaten wirtschaftlich positiv entwickelten und den Weg nach Europa fänden. Finanziell ist das Südosteuropa-Geschäft laut Hombach ein Nullsummenspiel. Nach der abrupten Kehrtwende der Watz-Gruppe befürchtet der Chefredaktor der Belgrader Nachrichtenagentur Beta, dass Redaktionen und Journalisten unter wirtschaftlichen und politischen Druck kommen. Denn der Watz-Konzern habe den Redaktionen ihre Freiheit gelassen, was für Serbien neu gewesen sei. Jahrelang hätten sie gehofft, dass die Medien reformiert würden und der Staat sich zurückziehe, sagt Zvejic. Stattdessen sei die Gefahr nun groß, dass der Staat auch die Watz-Anteile zurückkaufe und diese Medien wieder kontrolliere, meint Zvejic. Bodo Hombach versprach, die Auseinandersetzung um die Eigentümerschaft aus dem Dickicht aufs offene Feld zu tragen. Am Rückzug der Watz-Gruppe aus dem serbischen Mediengeschäft ändert das aber nichts mehr.
Die Bergbauindustrie in Australien ist mächtig. Mit einer PR-Kampagne trug sie vor wenigen Wochen maßgeblich dazu bei, dass der australische Premier Kevin Rudd den Hut nehmen musste. Stein des Anstoßes Rudds Pläne für eine Rohstoffsondersteuer. Rudds Nachfolgerin Julia Gillard entschärfte die geplante Abgabe und wollte nur noch besonders hohe Gewinne besteuern. Doch selbst dies ist der Bergbauindustrie zu viel. Heute haben 120 Konzerne eine neue Kampagne gegen die Regierung gestartet. Und das 3 Wochen vor den Parlamentswahlen. Urs Welterlin.
Die australischen Rohstoffförderer gehen aufs Ganze. In ihren Werbespots warnen sie mit apokalyptischen Szenarien vor dem Kollaps der Wirtschaft, wenn die Labour-Partei ihre Pläne zur Einführung einer Steuer auf besonders hohe Gewinne aus dem Abbau von Kohle und Eisenerz wahrmache. Dabei ist die Steuer schon ein Kompromiss, das Ergebnis eines Kniefalls einer Ersatzpremierministerin vor der Rohstoffindustrie. Julia Gillard hatte Ende Juni überraschend vom Premierminister Kevin Rudd übernommen. Der hatte in Meinungsumfragen spektakulär an Unterstützung verloren. Darauf kippte ihn seine Partei. Ein wesentlicher Grund für den Popularitätsverlust? Massiver Druck der Bergbauindustrie gegen die Steuer. Kaum im Amt einigte sich Gillard mit den Bergbaugiganten BHP Billiton, Rio Tinto und Xstrata auf eine abgespeckte Abgabe an den Fiskus. Doch 120 kleinere Ressourcenunternehmen sind damit nicht einverstanden. Erst wenn die Steuer ganz weg sei, werde die Polemik stoppen. Das Machtspiel zwischen der Rohstoffindustrie und der Politik zieht auch auf internationaler Ebene Aufmerksamkeit auf sich. Nicht zuletzt deshalb, weil der Chef von Rio Tinto jüngst das Beispiel Australiens, das Beispiel von Kevin Rudd, genommen hatte, um andere Regierungen davor zu warnen, die Rohstoffindustrie zu hart anzufassen. Diese Machtdemonstration kommt dem amerikanischen Wirtschaftsprofessor Joseph Stiglitz bekannt vor.
What we've seen in the battle for financial reform is something very, very, very akin. I mean,
was man in der Schlacht um Finanzreformen gesehen habe, sei sehr ähnlich, sagt der ehemalige Chefökonom der Weltbank. Beobachter wie Stiglitz sind überrascht vom Einfluss, den der Bergbausektor in Australien auf die Politik hat. Wie Investmentbanker, die in den letzten Jahren das Finanzsystem in die Knie gebracht hätten und sich jetzt vehement gegen Reformen im amerikanischen Kongress wehrten, würde die australische Rohstoffindustrie schamlos ihre Macht politisch einsetzen.
Been overly influential in shaping the debate.
Die Minenunternehmen seien übermäßig einflussreich in der Debatte, sagt der Wirtschaftsprofessor. Dabei sei es einleuchtend, dass die Bergbauunternehmen mehr von ihrem Wohlstand ans Volk abliefern sollten, als sie dies bisher tun. Dank Jahren steigender Nachfrage nach Rohstoffen, vor allem im Wirtschaftswunderland China, würden Bergbauunternehmen historisch hohe Gewinne genießen.
A disproportionate part of that windfall gain is going to the mining companies, which means a disproportionately small fraction is going to the Australian people.
Ein unverhältnismäßig hoher Anteil dieser Gewinne gehe an die Firmen. Das bedeutet aber, dass ein unverhältnismäßig niedriger Anteil ans australische Volk gehe. Australische Bergbauunternehmen bezahlen bisher unter dem Strich nur etwa 17% Steuern, vor allem in Form von Lizenzgebühren, die den Abbau der Rohstoffe erlauben. Für Stiglitz ist klar, dass das System fundamental zugunsten der Wirtschaft ausgerichtet ist, nicht der australischen Öffentlichkeit, der die Rohstoffe ja gehörten. Ob sich das auf absehbare Zeit ändern wird, ist fraglich. Nicht nur könnte Julia Gillard von den Wahlen nochmals dem Druck nachgeben und einknicken, ihr Widersacher, der konservative Tony Abbott, hat bereits signalisiert, im Falle seines Wahlsieges seien die Rohstoffkonzerne vor jeglichen neuen Steuern sicher.
Junge Schweizer Frauen zieht es in die Natur. Noch vor wenigen Jahren hatten die Landwirtschaftsschulen Mühe, die Klassen zu füllen. Inzwischen hat sich die Situation grundlegend verändert. Der Fachausweis Bäuerin ist begehrter denn je. Was macht den Beruf plötzlich so attraktiv? Remy Büttler berichtet.
Bewerberinnen stehen Schlange. An der Bäuerinnenschule im Kloster Fahr oder auf dem Strickhof bei Winterthur etwa gibt es Wartelisten. Der Trend hin zur Scholle macht sich auch an der landwirtschaftlichen Schule Liebeck bei Aarau bemerkbar. Hauswirtschaftslehrerin Lisa Vogt-Altermatt nennt mehrere Gründe.
Die meisten unserer Absolventinnen haben einen Mann kennengelernt, der einen Landwirtschaftsbetrieb führt oder selber hat, und entscheiden sich irgendwann für dieses Leben auf dem Betrieb, die Zukunft zusammen zu bewältigen, als Betriebsleiterpaar, und suchen sich dann die angepasste Ausbildung.
Es sind längst nicht nur Bauerntöchter wie einst, sondern immer mehr Quereinsteigerinnen. Die Coiffeuse und Gärtnerin ist ebenso vertreten wie die Biochemikerin, Lehrerin oder kaufmännische Angestellte. Altes, traditionelles Wissen ist wieder gefragt. Schließlich spielt auch der Bioboom eine Rolle. Viele wollten zurück zur Natur, sagt Lisa Vogt, die selber auf einem Bauernhof aufgewachsen ist.
Man will Einfluss nehmen auf die Ernährung von sich selber oder von der ganzen Familie, möchte eigene Produkte anbauen und weiterverarbeiten, und dann besucht man an einer Bäuerinnenschule Module wie Selbstversorgung, Gartenbau, Ernährung, Verpflegung oder auch in die Richtung ökologisch haushalten, was ich einen wichtigen Auftrag finde in unserer Ausbildung, die Module Wäscheversorgung oder Wohnen reinigen.
Man zementiere aber keine konservativen Rollenbilder, im Gegenteil. Die moderne Bäuerin sei Managerin, die komplexe Aufgaben in Betrieb und Familie bewältige. Starre Rollenteilungen könnten sogar überwunden werden, meint Lotti Baumann. Die gelernte Hauspflegerin und Mutter von 4 Kindern bewirtschaftet mit ihrem Mann einen Hof im aargauischen Bainwil am See.
Beim Bauern ist halt noch speziell, dass der Mann auch rum ist. Also, da bin nicht ich als Frau allein verantwortlich für die Kinder. Er ist rum, er ist bei jedem Essen dabei, er ist durch den Tag dabei. Ist vielleicht schon nicht ganz gleich wie jetzt in einem Haushalt, wo der Mann zu Abend heimkommt, wenn die Kinder schon im Bett sind.
Vor einem Jahr absolvierte Lotti Baumann an der Landwirtschaftsschule Liebeck die bäuerliche Ausbildung mit Fachausweis. Eine Art Lebensschule.
Die ganze Ernährung, das ist ja das, was wir dann lernen, so Selbstversorgung machen, eigene Produkte verwerten, brauchen, einmachen. Das ist etwas, was einem wahnsinnige Befriedigung auch gibt, was ganz etwas Spezielles ist, wenn man weiss, man kann seine Familie gesund und sauber ernähren und ist nicht angewiesen auf Fertigprodukte.
Und sie sei stolz auf ihren Beruf, sagt die 36-jährige Partnerin eines Meisterlandwirts. Mit ihm wolle sie mithalten, aber auch Neues lernen. Dies habe sie zusätzlich motiviert, den Fachausweis Bäuerin zu erwerben. Lotti Baumann ist überzeugt, dass auch Medien zum positiven Berufsimage und so zum Ansturm auf die Landwirtschaftsschulen beitragen.
Die Bäuerinnen, gerade auch in diesen Fernsehsendungen oder so, die tragen natürlich auch etwas raus, ein Bild raus und eine Zufriedenheit. Also das spüre ich halt auch immer. Und ich selber, ich bin auch wirklich ein zufriedener Mensch. Und irgendwann haben alle Leute Sehnsucht nach Zufriedenheit und Erfülltheit. Und wenn sie sehen, dass das bei den Bäuerinnen so ist, kann ich mir vorstellen, dass viele ihren Weg auch so suchen, ja.
Diese Zufriedenheit wiegt offensichtlich die Nachteile auf. Längere Ferien und freie Wochenenden liegen nicht drin. Dennoch glaubt Lotti Baumann, die bodenständige Seetalerin, nicht, auf etwas verzichten zu müssen.
Remi Büttler berichtete. Das war das Echo der Zeit. Verantwortlich war Judith Huber und für die Nachrichten Christian Moser, am Mikrofon Philipp Scholkmann.
Das war eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen zu unseren Sendungen, die Sie auch nachhören oder herunterladen können, finden Sie auf unserer Webseite www.drs.ch.